Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase. Folge, scheiße, hätte ich jetzt nachschauen sollen.
25.
Super, danke, gerettet.
Ich glaube 25. Sehr gut. Wir sind das halbe, das Viertel, was ist denn das? Das Viertel 100.
Vierteljubiläum.
Vierteljubiläum, das ist, ja. Naja. So ein halbes Jubiläum, 25. Ist das nicht die Silberhochzeit mit 25?
Nee, ist es auch weniger, oder?
Weiß ich nicht. Wie immer sind wir gefordert. Wir hatten vorher so ein kurzes Vorgespräch und da hat das Stefan gesagt, da kann er noch nichts drüber reden, da hat er sich zu wenig eingelesen und er hat mir gesagt, Ahnungslosigkeit gehört doch zum Konzept dieses Podcasts.
Das ist gar nicht wahr. Über manche Sachen wissen wir erstaunlich gut Bescheid. Zum Beispiel über ein Thema, über das wir heute sprechen werden, das sind Drohnen. Da weiß ich gut Bescheid, weil mir schon mal einer abgerauscht ist. Aber das klären wir später. Das ist eine
Geschichte, die wollen wir die wirklich aufmachen. Dann der unvermeidliche Apple-Block mit zwei Kleinigkeiten. Ich werde es wirklich kurz halten.
Also nur 20 Minuten.
Schauen wir mal.
Und wir sprechen über Browser-Add-ons und eure Daten. Da geht es nämlich schon wieder ganz stark in die Privatsphäre rein.
Ja.
Und das ist auch ein Tipp für nicht ganz so technikaffine vielleicht, weil ich weiß, wenn ich bei Freunden zum Beispiel mal auf den kurz mal an den PC muss und schnell was tippen will oder so, da sind ganz viele Browser-Add-ons. Die können ganz schön böse sein.
Ja, Browser-Add-ons. Fangen wir mit bösen Drohnen an.
Nein, bösen Drohnen.
Nicht mit den bösen Drohnen, wir fangen mit den Spaßdrohnen an.
Richtig.
Jeder kennt sie, viele haben sie. War, glaube ich, letztes schon. Jahr an Weihnachten war das, glaube ich, der Überrenner, was man so gehört hat.
Naja.
So kleine Fluggeräte mit oder ohne Kamera, die meistens 4 Propeller haben, meistens von DJI stammen.
Meistens so um die 1.000 Euro kosten,
ja,
so der normale Anwenderbereich 1.000 Euro jetzt mit Kamera und Scheibenflugsystem. Dadurch sind sie eben auch für jeden erschwinglich.
Genau.
Und es gibt in Deutschland momentan keine Reglementierung, oder fast keine Reglementierung, was die Drohnenpiloten, die nicht gewerblich arbeiten, was die zu beachten haben. Und ganz ehrlich, allein an zwei Begegnungen mit Drohnen kann ich mich jetzt gut erinnern. Zuletzt, wann war der Feiertag? Allerheiligen, glaube ich, oder?
Ja.
War ein Bombenwetter. Ich war mit meiner Frau draußen am Elbsee auf der Terrasse gesessen, richtig schön, richtig toll. Höre ich von hinten ein sehr vertrautes Geräusch, weil man bin ja regelmäßig für RTA Design Drohne geflogen, habe mich auch wirklich viel damit beschäftigt. Wie gesagt, also da gab es mal einen Unfall und danach habe ich sehr viel gelesen und sehr viel geübt, wobei den hätten wir ja gar nicht so verhindern können. Ne?
Nein. Aber man muss sagen, der Unfall war im Nachhinein eine ziemlich witzige Geschichte. In Kaufbeuren ist das Melodrom abgebrannt.
2013,
diese bekannte Disco. Und wir hatten die Drohne, glaube ich, relativ neu. Die hatten wir vielleicht so 1-2 Monate vorher und haben vielleicht noch 1-2 Flüge davor gehabt und haben dann die Idee gehabt, da machen wir einfach einen Überflug über diese Ruine von Melodrom.
Also ihr müsst wissen, da ist das Dach damals eingestürzt.
Ja.
Also man hat in den Raum praktisch dieser Disco reinschauen können.
Ja, genau, von oben. Ich habe dann bloß mitbekommen, Stefan ruft mich an und sagt, du.
Das ist nicht wahr, der David hat dich angerufen.
Stimmt,
David hat dich angerufen, weil ich habe bei der Polizei angerufen und habe gesagt, Herr Krautwald, falls Sie uns zuhören, Herr Krautwald, wir haben die Drohne etwas unkonventionell gelandet. Wie meinen Sie das? Naja, also im Melo. Aha. Und sie kriegen sie auch nicht mehr raus? Mm-mm. Das Schöne war, ich habe eigentlich gedacht, ich kriege einen riesen Anschiss.
Ja.
Ich habe nur am anderen Ende der Leitung gehört, ich versuche das jetzt mal nachzustellen.
Ja, Also es war ziemlich gut, dass die Polizei das so locker genommen hat, weil da liefen ja noch Ermittlungen. Das war eigentlich noch ein Tatort, wenn ich glaube, warum dieses Ding in Flammen aufgegangen ist.
Warum genau reden wir über dieses Thema jetzt? Weiß
nicht. Also und zusätzlich natürlich, um deine Ehre zu retten oder unsere noch weit in den Dreck zu ziehen, das war nicht der einzige Unfall. Ich kann mich erinnern, dass wir irgendwann mal auf dem Dach von der Basilika in Kempten eine Drohne gelandet haben, ja. Und jetzt ist sie eigentlich komplett kaputt, weil irgendjemand damit gegen einen Baum geflogen ist.
Richtig. Das sind, manchmal sind technische Fehler daran schuld, also jetzt über dem Melodrom, da ist ein Propeller abgesprungen.
Ja, genau.
Manchmal ist der Pilot selber schuld.
Ja. Und manchmal ist die Drohne auch selber schuld. Also
ja,
es richtig. Gibt ja auch so diese Coming-Home-Funktion oder diese Coming-Back-Funktion, wenn die Drohne irgendwie meint, sie hat jetzt zu wenig Energie, um noch Manöver auszuführen oder verliert den Funkkontakt zur Steuerung, dann steigt die ja auf und versucht, zu dem Punkt zurückzukommen, wo sie losgeflogen ist.
Richtig.
Und wenn da dazwischen halt irgendwas im Weg ist, dann
ja, oder der Punkt falsch kalibriert worden ist.
Ja.
Kann er auch sagen.
Ja, zum Beispiel auf dem Schiff, gern genommen. Habe ich auch schon gelesen, dass Leute halt mit Drohnen über Schiffe geflogen haben, um da Aufnahmen zu machen. Und dann das passiert ist, aber das Schiff halt, oder das Schiff nicht mehr an der Stelle war, wo die Drohne gestartet hat und die Drohne dann einfach ins Wasser geflogen ist. Aber
gut, ins Wasser fliegen ist nicht so schlimm.
Ja.
Drohne in ein Flugzeugtriebwerk fliegen oder wenn wir zurückkommen an den Elbsee, über Menschen drüber fliegen. Ja. Ich weiß, das steht auch in unserer Aufstiegserlaubnis von RTA Design drin, ich darf nicht über Menschenansammlungen fliegen.
Ja.
Das ist mir bewusst.
Ja.
Wir sind auch versichert als Firma und der Pilot selber ist versichert. Das ist bei Privatpersonen gar nicht so einfach alles und teilweise auch nicht verpflichtend. Und das ist ein mega Problem, weil stell dir vor, du sitzt da auf der Terrasse, da ist Bombenwetter, die haben die Stühle und Tische so eng zusammengerückt, dass er halt so viele Gäste wie möglich bedienen können. Und das Ding haut's runter. Und ohne Schmarrn, die Dinger sind nicht leicht. Mm-mm. Die sind im Zweifelsfall, wenn sich die Propeller noch drehen, fucking scharf.
Mm-hmm.
Und ich weiß jetzt nicht, ab welcher Höhe die potenziell tödlich sein könnten, aber ich weiß, dass man zumindest im schlechtesten Fall schwer verletzt werden können.
Genau. Also es ist auf jeden Fall kein Spaß, wenn so ein Ding runterfällt. Und es ist halt wirklich so, in Deutschland gilt das ja als Hobby, also als Sportgerät, so wie ein Modellflugzeug oder sowas, die ja auch nicht weniger gefährlich sind, die nur halt teurer sind und schwerer zu fliegen, was dazu führt, dass es halt weniger Leute machen.
Ja, und meistens halt nicht innerhalb bei Menschenmengen, außer bei so Flugshows, sondern halt draußen auf dem freien Feld, weil sie brauchen ja auch Sichtkontakt.
Genau.
Das ist ja bei den Drohnen, die eine WLAN-Bildübertragung zum Beispiel haben oder eben auch diese Coming-Home-Funktion oder diese Follow-Funktion, kannst du mit der DJI, die wir haben, bis zu einem Kilometer angeblich aufsteigen.
Ja, ja.
Haben wir jetzt noch nicht getestet, weil wir dürfen.
Was nach oben?
Also ein Kilometer Reichweite.
Ja, ein Kilometer. Also ich glaube, nach oben geht gar nicht mehr wie 300 Meter.
Okay, in Deutschland darfst du eigentlich nur 100 Meter hochfliegen.
Ja.
Auch das weiß der Privatpilot im Zweifelsfall nicht.
Also es ist halt einfach Unwissenheit. Und die Hersteller versuchen jetzt über technische Geräte, also über so Geofences, zum Beispiel im Flughafen. Man kann mit dem Ding einfach nicht mehr in Flughafennähe fliegen. Weil,
mit neueren, mit älteren schon.
Ja,
das ist erst kürzlich wieder passiert am Flughafen Düsseldorf. Da ist ein Vollpfosten, Entschuldigung, ist in der Landeschneise von dem großen Airbus mit der Drohne rumgetingelt. Piloten sagen, das wäre, also eine Drohne, die ins Triebwerk kommt, wäre schlimmer als ein großer Vogel. Und große Vögel können ein Triebwerk ausschalten.
Ja. Nee, also die neueren sollen verhindern sowas und die haben dann auch Höhenbeschränkungen und diese No-Fly-Areas, zum Beispiel über Militärgeländen und so weiter, sind da drin. Aber das sind natürlich auch fest eingebaute Geofences. Also die Drohne weiß ja, wo sie ist normalerweise.
Ja.
Und wenn sich da was ändert, also entweder ein Sperrgebiet dazukommt oder ein Flughafen dazukommt, dann wird das natürlich nicht weitergegeben. Und das ist, glaube ich, auch erst seit anderthalb Jahren verpflichtend, dass die Drohnenhersteller das mit einbauen müssen. Und insofern, also es ist witzig. Ich habe selber so eine kleine Drohne, so eine handgroße Drohne, die so ungefähr 25 Meter um mich rumfliegen kann. aber so eine große Drohne, also gerade so eine die AJ oder diese GoPro, wie heißt sie denn, diese neue, die jetzt wieder zurückgerufen wurde.
ist die runtergefallen? Ich weiß nicht mehr.
Nee, das ist total super. Das ist eigentlich eine tolle Idee. GoPro hat eine Drohne vorgestellt, wo der Gimbal, also der Stabilisator, entnehmbar ist. Mhm. Und eine GoPro dran gestraubt hat. Also man kauft quasi die Drohne als Paket, die ist gar nicht teuer, ich glaube, was heißt verhältnismäßig günstig, ich glaube 1100 Euro inklusive GoPro. Mhm. Dann hat man eine GoPro, die man so benutzen kann, hat einen Gimbal, den man so benutzen kann und die Drohne. Mhm. Das Problem ist, das ist so scheiße gebaut, dass dadurch, dass der Gimbal entnehmbar ist, ist der so kopflastig, also der steht nach vorne raus.
Okay.
Und dadurch muss die Drohne wohl, also das ist jetzt eine Erklärung, die ich im Internet gelesen habe, ob der jetzt zu 100%ig zustimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es wohl so, dass dadurch die Drohne extrem viel arbeiten muss, um das Ding gerade zu halten.
Okay.
Und die Motoren deswegen so ungleichmäßig drehen, weil vorne mehr Gewicht als hinten drin ist, dass quasi Vibrationen auftauchen, die dann die Steckverbindung vom Akku gelöst haben. Okay. Und dann ist das Ding halt einfach irgendwann mal runter, also reihenweise runtergeflogen. Und,
das, ich sag noch, Drohnen sind gar nicht so ungefähr.
Genau. Nein. Und das war ja, also wir können jetzt noch drüber reden, das war ja so das der Rettungsanker von GoPro, weil wie vielleicht einige wissen, GoPro geht's ja nicht so gut. Nee, nee. Da gibt's die Aussage, ja, jetzt hat halt jeder, der eine GoPro will, eine GoPro. Und die Nutzung von so einer GoPro ist halt nicht unendlich veränderbar. Also das ist halt eine Action-Cam und teilweise für Kinder sind sie ganz witzig, wenn man halt mal Sachen damit aufnehmen kann, wenn es mal nass wird. Also wenn man irgendwie im Schwimmbad ist oder sowas, da ist es ganz witzig.
Sportler, ja. Die hier Downhill einen Berg hier runter im schönen Allgäu und so. Das sind schon coole Sachen, aber wie du sagst, auch von der Bildqualität her, die letzten GoPros nehmen schon 4K auf. Ja. Momentan sind wir nicht weiter als das.
Und deswegen gehen die Verkäufe halt zurück. Die haben auch jetzt massenhaft Menschen entlassen. Und da war die Drohne so ein bisschen dieser Lichtschweif am Horizont. Und jetzt ist sie kaputt. Das rufen sie jetzt zurück und haben noch keine Ahnung, wie sie mit Ersatz umgehen.
Okay.
Das eigentlich Dramatische ist, sie haben auch erzählt, dass sie 2500 Stück davon bis jetzt verkauft haben. Die ist jetzt seit einem halben oder seit 4-5 Monaten auf dem Markt. Also ich glaube, der JI verkauft das am Tag ungefähr. Also ich glaube, dass mit GoPro geht's auch bergab.
Okay.
Aber um wieder zurück zum Thema Drohnen zu kommen. Also wenn ihr eine Drohne kauft oder jetzt auch zu Weihnachten mal jemand eine Drohne schenkt.
Also mir zum Beispiel, weil ich hätte schon gerne
eine. Ja, so werde nicht. überlegt euch genau, was ihr davon macht und geht damit bitte verantwortlich um. Und vor allem kümmert euch um die Versicherung. Ja. Es ist wirklich ein Thema. Also ich glaube jetzt bei den letzten zwei Händlern, wo ich mal geschaut habe, wird das explizit, muss man nochmal so abnicken, wenn man sie kauft, dass man so sich selber darum kümmern muss, dass sie versichert wird und für gewerbliche Nutzer eine Versicherung verpflichtend ist und auch diese Aufstiegsgenehmigung verpflichtend ist. Ja. Für Private empfiehlt sie sich auf jeden Fall, weil das reicht schon aus, dass die Drohne über einer Straße runterfällt und ein Auto irgendwie damit beschädigt wird oder reinfährt oder jemand ausweicht und dann einen Unfall verursacht. Sagt, da werdet ihr teilweise euer Leben nicht mehr froh, wenn das eures Lebens ist nicht mehr froh.
Haftpflicht sollte ja
nein.
Greift die nicht?
Nein, ach, nicht. Du Scheiße. Also es kommt darauf an. Ich habe bei meiner nachgeschaut. Meine würde das abnehmen, weil ich habe eine relativ alte Haftpflicht, wo Sportunfälle noch oder Sportschäden.
Okay.
Ich glaube, das heißt so. Weiß ich nicht. Also hat mir mein Versicherungsmakler erzählt. Also bei mir wäre es abgedeckt, aber er sagt, bei neueren ist es dann ausgenommen. Bei euren Policen auf jeden Fall mal nachschauen oder bei eurem Versicherungsmakler anrufen und fragen, ob das von eurer Haftpflicht abgedeckt ist.
Ja, und falls nicht und ihr entschließt euch, keine Versicherung abzuschließen, solltet ihr nur mal nach Amerika schauen, was kosten denn Behandlungen in Krankenhäusern? Ja. Das kann man jetzt nicht eins zu eins übertragen. Aber
ziemlich.
Also
bei uns wird es halt nicht ausgewiesen, weil viele Kranken privat gesetzlich versichert sind.
Ja. Oder fragt bei Freunden nach, die privat versichert sind. Das ist auch eine gute Idee.
Ja.
Und überlegt euch, würdet ihr das zahlen wollen, wenn euch ein Propeller abspringt und das Ding halt blöderweise ein Kind erwischt oder so? Ja. Also passt mit den Dingern auf. Und so wie du gerade gesagt hast, für mich galt immer die Regel, wenn ich für RTA Design geflogen bin, jetzt nicht mal nur vom gesetzlichen Rahmen her, sondern auch von meiner Wohlfühlebene, fliegt nicht über Menschen.
Ja.
Also zumindest also über mich selber ja, aber halt nicht andere Menschen. Und auch bei stark befahrenen Straßen, lass die Finger davon und film von der Seite rein, weil, wenn das Ding runterkracht und ein Auto erwischt, kann ich mir gut vorstellen, wie ich als Autofahrer einfach das Lenkrad verreiße, weil das Ding sehe ich nicht. So, 50 Kilometer und rechts ist ein Streifen zum Laufen, auch blöd. Also
ja, vorsichtig. Also auf jeden Fall vorsichtig sein und eben nicht übertreiben. Also denkt wirklich dran, was passiert, wenn es die Grunde kracht. Und das passiert öfter, als man denkt. Ihr müsst mir mal bei YouTube nach Drohnenabsturzvideos googeln, wie viel da wirklich suchen, wie viel da wirklich passiert und was da alles passieren kann. Im besten Fall knallt halt in einen Baum oder in Wasser und ist dann kaputt. Mhm. Im schlimmsten Fall kracht es halt irgendwo rein, wo entweder Schaden entsteht, weil es ein Auto ist oder ein Haus oder keine Ahnung was. Oder halt im schlimmsten Fall trefft ihr jemand damit, der dann verletzt ist oder bleibende Schäden
von sich trägt.
Nach sich zieht.
Bekommt.
Bleibende Schäden nach sich ziehen.
Das ist ein hinkendes Bein, oder?
Ich habe heute wieder so Sprachkaries.
Ich habe eigentlich immer Sprachkaries.
Das ist Freitag. Ja. Naja. Bleibende Schäden. Wir hatten ja letzte Woche kurz darüber gesprochen, dass Trump jetzt US-Präsident ist. Und Trump hat ja diese Ankündigung, dass er von den Firmen verlangen will, Produktion ins Inland zu verlagern oder zumindest Wertschöpfung ins Inland zu verlagern. Ich weiß nicht, ob es daher kommt oder ob Apple das wirklich vorhatte vorher schon. Auf jeden Fall ist jetzt ein Bericht im Umlauf, dass Apple bei zwei Zulieferern, also bei Foxconn und bei Paragon heißen die, glaube ich, die zweiten, eine Studie in Auftrag gegeben hat, was es kosten würde und was es bedeuten würde und wie lange es dauert, Teile der iPhone-Produktion oder die komplette iPhone-Produktion in die USA zu verlegen.
Okay. Also wir sprechen von den USA und nicht Mexiko.
Nein, wir sprechen von wirklich den USA, den Vereinigten Staaten. Mhm. Apple, muss man vielleicht dazu sagen, hat eine lange Tradition von Produktion in den USA. Also die hatten eigentlich bis 1999, ich glaube bis 99 die komplette Produktion in den USA. Gesundheit.
Ich habe gerade das Rädchen gesucht, wo ich mein Mikrofon runterstellen kann. Und es sind zwei Rädchen und zwei Anschlüsse. Und ich habe nicht auf Anhieb gesehen, welches ich jetzt nutzen kann. Also entweder hätte ich jetzt mich abgedreht und ihr hättet den Nieser nicht so gehört, oder ihr hättet nur den Nieser gehört, aber den Michael nicht mehr.
Ja, so ist, glaube ich, besser. Apple hat eine lange Tradition in den USA zu produzieren, hat jetzt auch seit 2013 wieder Teile den kompletten Produktion des Mac Pros, also des professionellen Macs, Klammer auf, der seit 2013 auch nicht mehr aktualisiert wurde, in den USA. Und die haben jetzt eben diesen Auftrag gegeben. Vorläufiges Ergebnis ist, dass Foxconn zugestimmt hat, diese Studie durchzuführen, rechnet aber laut Insidern mit einer Verdoppelung der Produktionskosten und Paragon hat von vornherein abgelehnt.
Okay.
Die Aussage von Apple in diesem Kontext ist immer, dass nicht die Kosten das Problem sind. Ich meine, ob jetzt das iPhone 15 oder 20 oder 25 oder $30 kostet in der Produktion, ist Apple, glaube ich, ziemlich egal, wenn sie es für 1.000 Euro verkaufen, sondern dass sie beim Mac Pro die Erfahrung gemacht haben, dass in den USA nicht genug qualifizierte und zuverlässige Leute sind, um die Produktion wieder ins Inland zu holen. Was eine Aussage ist, wie ein, also das ist echt so mit der Schaufel auf die Rübe von Donald Trump. Ich bin jetzt echt gespannt. Also es gab mal so eine Aussage von, ich glaube, weiß nicht, ob es noch Steve Jobs oder schon Tim Cook war, der gesagt hat, in China können sie halt, wenn sie so ein neues iPhone-Werk aufbauen, haben sie halt innerhalb von 2 Tagen 100.000 Menschen, die das produzieren, die da produzieren können. Ja. In den USA würden sie dafür locker 4 Monate brauchen.
Ach was.
Wenn sie es überhaupt schaffen, so viele. Also wir sprechen da von Ingenieuren.
Das ist echt bemerkenswert.
Das ist ein ziemlich interessanter Artikel. Da steht auch drin, dass Apple zum Beispiel mehr als 1 Million Personen in der Produktion beschäftigt über diese Zulieferer. Mhm. Und dass davon rund 20% Ingenieure sind. Mhm. Also das ist echt eine Menge, wo man sagt, oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, das ist einfach in China, weil es da billig ist. Aber anscheinend haben die auch
Zum Papa.
Haben die entsprechend hohe Qualitätsanforderungen.
ist ja auch recht gut verarbeitet, das Ding.
Ja.
Muss man jetzt mal auch sagen.
Ja, also vor allem also bei der Menge, bei der Menge von Geräten, die da verkauft werden, ist es erstaunlich, wie wenig Rückläufer da irgendwie oder wie wenig darüber geschrieben wird, dass irgendwelche Dinge kaputt gehen. Also es gibt immer wieder so Sachen wie, es gibt eigentlich bei jedem iPhone ein Gate. Es hat ja angefangen mit Antenna-Gate im iPhone 4, wenn man es falsch gehalten hat.
Wobei, vielleicht noch ein Zusatz zu China und Amerika. In Amerika sind die Arbeitsschutz, also selbst in Amerika sind die Arbeitsschutzbedingungen wesentlich stärker gesetzlich vorgeschrieben als in China.
Ja.
Also das ist schon noch, also jetzt allein aus dem Gespräch raus, da ist es nämlich so, dass man auch eine Maximalarbeitszeit am Tag hat, so wie das in Deutschland im Regelfall eigentlich auch ist. Und das ist in China alles im Juhu.
Ja.
Also das fährt natürlich alles auf die Kostenschiene.
Ja,
das ist richtig, aber also ich bin mir sicher, dass jetzt nicht nur Apple, sondern ganz viele Hersteller von Dingen, also nicht nur von Technik, sondern eben auch von Kleidung in diese Länder gehen, weil die Schutzbestimmungen da so lax sind.
Ja, also ich kann es nicht beurteilen, weil ich, also es ist sicherlich ein Argument, also ich glaube, dass nicht das Argument ist, dass da die Schutzbedingungen so lax sind, sondern dass das niedrige Kosten verursacht.
Richtig.
Und in China eben zusätzlich die Situation ist, dass einfach so viele Menschen da sind, dass man einfach so viele Mitarbeiter bekommt, dass es problemlos ist, so ein iPhone einfach mal auf den Markt zu bringen oder ein Galaxy Note 7.
Man muss sich als Android-Nutzer ja schon freuen, wenn sie nicht in die Luft geht.
Genau.
Du warst bei Gates.
Ja, ich will das jetzt auch nicht so im Detail. Dann beim Fünfer gab es das bei den Schwarzmodellen des Gate, dass es an den Kanten irgendwie Lack abgesplittert ist. Sechser war der Bandgate, wo sich Leute draufgesetzt haben und sich gewundert haben, dass es kaputt geht. Und da hat das so Geschichten. Also es gab ja jedes Mal.
Sehr schöner Fehler übrigens beim Google Pixel, finde ich sehr nett. Wenn die Mobilverbindung, also wenn LTE da ist, dann funktioniert die Kamera gut. Wenn die, wenn's auf Edge ist, dann hast du auf deinen Bildern teilweise so ein lila Balken auf den Fotos drauf. Das ist völlig weird und es ist nicht klar, warum, aber das soll wohl der
Mobilfunkchip sein.
Ja.
Ja, vielleicht die Frequenz. Also ich meine, bei Edge hat man ja auch dieses im Lautsprecher.
Wollt's nur mal
erwähnen. Ja. Aber um die 20 Minuten Apple nicht voll zu machen, was mir auch noch über den Weg gelaufen ist, es gibt jetzt ein MacBook für 300 Euro.
Das ist krass.
Und Stefan schaut mich ganz fragend an und überlegt sich, wie kann denn das sein?
Nein. Wen muss ich dafür ermorden?
Nein, jetzt pass auf. Es ist, als Steve Jobs zurück zu Apple gekommen ist, hat er als erstes das Firmenmuseum aufgelöst und alle Dinge, glaube ich, entweder weggeschmissen oder für Charity versteigert, mit der Begründung, Apple ist keine Firma, die zurückschaut und sich auf Lorbeeren ausruht, sondern Apple soll eine Firma sein, die nach vorne schaut und Innovationen besieht. Also ist jetzt sehr pathetisch, aber war bis jetzt auch so, dass Apple sowas niemals gemacht hat. Es gibt auf dem Apple Campus keine alten Macs, sondern es sind alle neu. Mhm. Und es wird, es ist halt einfach so bei Apple momentan. Mhm. Jetzt hat Sir Johnny Ive.
Ich weiß
nicht, was es ist. Also manchmal da verstehe ich echt dann nicht mehr, was läuft da schief oder wen haben es da ins Hirn geschissen. Johnny Ive hat jetzt ein Buch zusammengestellt, also es wird behauptet, dass er das gemacht hat. Paperback ist es einfach. Also ein gebundenes, gesetteltes Buch mit Produktbildern aus der Mac-Geschichte. Ich glaube sogar ziemlich genau der Mac-Geschichte seit Johnny Ive im Industrial Design bei Apple sitzt.
Okay.
Es sind einfach Bilder von Apple-Produkten. Also Werbung für Apple-Produkte. Es wird einfach auf jeder Seite ein Bild. Es sind, glaube ich, 140 Seiten. Und das Geile ist, das Ding kostet wirklich 300 Euro.
Angebot und Nachfrage. Mhm. Wusstest du übrigens, dass es den IKEA-Produktkatalog kostenlos gibt?
Ja. Wusstest du, dass Apple dafür 300 Euro verlangt?
Das ist schon
abartig. Das Geile ist, es gibt eine kleine Variante, die kostet 200 Euro. Die ist dünner und kleiner, hat also auch nicht so hervorragend geschöpftes Papier. Mhm. Und die große Variante kostet 300 Euro. Und diese Produktbeschreibung, muss ich das echt mal also auf der Zunge zergehen lassen, mit besonders laminiertem und bearbeitetem Papier, der Geistereffekte beim Druck minimiert. Also es ist so schön. Man muss sich diese Beschreibung durchlesen und dann sich überlegen, ja, die haben es halt einfach sauber druckt, was hier in Europa seit Jahrhunderten gang und gäbe ist. Mhm. Wird da halt,
fragen wir mal bei der Druda nach.
Ja, bei der Druck- und Datentechnik bei unserer Druckereischwester. Also die könnten das auch, weil das machen die seit Jahren. Aber in den USA ist halt einfach so, dass dieses Druckding noch sowas gesettelt ist, sowas Wunderbares ist.
Also jetzt mal ohne Scheiß, wenn du ein Produkt rausbringst, dann schaust du doch vorher zumindest so ein bisschen, wie ist denn der Markt?
Du, das wird sich verkaufen.
Ja, aber wer kauft denn das?
Das ist ein Geschenk für die, die sich's leisten können, ein iPhone einfach so mal zu kaufen. Also da gibt's den Markt.
Ja, aber wer schaut, also ich weiß nicht, also wenn ich jetzt ein Buch über die Geschichte von Apple bekomme, das unterhaltsam geschrieben ist und 30 Euro kostet,
ja,
dann sage ich, okay, ist mir auch egal, wie es gedruckt wird. Aber Fotos von Apple-Produkten, die noch kaufbar sind oder nicht, und wo 300 Euro?
Also in dieser Design-Disziplin gibt es einiges, was ich nicht verstehe. Es gibt von Rolf Tucci ein Schweizer Setzer, so 60er, 70er Jahre, ganz groß. Also großer Designer, wirklich einer der besten Nachkriegsdesigner Europas, glaube ich, so zusammen mit Otto Eicher. Der hat ein Buch über Typografie. Ich glaube, das Buch heißt wirklich Typografie geschrieben. Mhm. Das kostet 180 Euro.
Okay.
Es ist ein Buch über Typografie. Es ist jetzt nichts Besonderes. Es ist nichts, was im Kompendium für Mediengestaltung für 49 Euro nicht auch drin steht.
Ja.
Aber es ist halt schön typografiert. Also es ist halt ein hochwertig gedrucktes Buch oder ein hochwertig erzeugtes Buch mit schönen Texten und schöner Typografie im Buch selber. Und das verkauft sich wie geschnitten Brot.
Ernsthaft?
Ja.
Ja, aber das hat ja wenigstens noch einen gewissen Flair.
Ja,
jetzt, wenn du das so erzählst, dann,
vielleicht
180 Euro für ein Buch ist trotzdem zu viel.
Ja.
Egal.
Es gibt von Otto Eicher, den zweiten Designer, der übrigens aus dem Allgäu kommt, beziehungsweise aus dem Randgebiet des Allgäus kommt, der unter anderem das Lufthansa-Logo gemacht hat und die Piktogramme der Olympischen Spiele damals in München definiert hat und also wirklich sehr weitgehend.
Michael ist auch ein Design.
Ja, der und der unter anderem
der hat das gelernt.
Mit der Schwester von
von Barack Obama.
Nein. Weiße Rose, wie haben sie denn geheißen?
Was, Weiße Rose?
Im zweiten Sean Connery.
Nein.
Ach so. Zweiter Weltkrieg, Weiße Rose. Die
Geschwister Scholl.
Ja, genau.
Ja.
Mit der Schwester. Das waren ja die Geschwister Scholl. Waren das die Geschwister?
Das wird peinlich.
Okay, auf jeden Fall, Otto Eicher.
Wie hast du so schön gesagt? Ahnungslosigkeit gehört zum Konzept dieses Podcasts.
Auf jeden Fall, Otto Eicher hat ein Buch, auch Typografie, geschrieben und das ist vergriffen. Und da gibt's keine Nachdrucke mehr. Mhm. Und da gibt's eine Repro. Also das heißt, da hat jemand die Seiten fotografiert und nochmal dann gedruckt und verkauft es. Und das kostet 60 Euro.
Das ist, jetzt wo du es sagst, bei Wolfram Siebeck ähnlich.
Wer ist Wolfram Siebeck?
Der war Restaurantkritiker der Zeit unter anderem und war auch ein begeisterter Hobbykoch. Und ich habe das Buch damals meiner Mutter geklaut und habe es noch bei mir. Aber das ist eine Repro von einem Kochbuch, das er geschrieben hat.
Okay.
Das ist auch völlig geil. Aber jetzt müssen wir
übrigens, um es jetzt abzuschließen. Also er ist tatsächlich mit der Inge Eicher Scholl, mit Inge Scholl verheiratet, der Schwester von Hans und Sophie Scholl.
Sophie, ja.
Also er war verheiratet, bis er dann mit seinem Rasentraktor auf eine Bundesstraße gekommen ist und von einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Ein ziemlich krüder Abgang.
Welchen Weg nimmt dieser Podcast gerade?
Ja, nee, auf jeden Fall. Genau. Also dieses MacBook im wahrsten Sinne des Wortes finde ich sehr erheiternd und ich bin gespannt. Also ich habe es auf meine Wunschliste geschrieben, aber ich kenne niemanden, der für mich 300 Euro für ein Geschenk zu irgendeinem Anlass ausgibt. Und wenn, dann haue ich es ihm um die Ohren, weil für 300 Euro hätte ich mir lieber irgendwie eine Kettensäge oder sowas
gewünscht. Ja, oder ein Drittel Drohne.
Oder ein Drittel Drohne.
Ja,
ja.
So,
um wieder zu technischen Fragen zurückzukommen.
Nach einem Ausflug in Welten, in die wir nie zurückkehren wollen. Nein, Quatsch, war ja echt
genau. Gehen wir in Welten, wo wir nie hingehen wollten.
Richtig. Hey, ja. Jetzt hast du schnell reagiert. Respekt. Nein, doch. Es geht um Browser-Add-ons. Die meisten von euch werden auf einem Rechner zumindest ein Add-on haben. Das heißt Adblock Plus und das finden wir eigentlich ziemlich doof, weil wir über Werbung Teile unseres Gehalts finanzieren. Ne?
Ich weigere mich öffentlich, Aussagen zu Adblockern zu treffen.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe für bestimmte Seiten auch einen Adblocker, weil ich sonst bestimmte Seiten nicht ansurfen würde, weil es in Teilen ja doch so ist, dass gerade Pop-up-Werbung, wenn sie kommt, nicht ganz ungefährlich ist. Also
ja.
Allerdings whiteliste ich auch viele Seiten, weil ich weiß, wie Medienschaffende im Internet ihr Geld verdienen müssen.
Genau. So.
Jetzt gibt's aber noch eine ganz hunderttausende Browser-Add-ons. Mein Vater hat auf seinem Desktop-Rechner da ist die Leiste zur Eingabe ungefähr genauso lang wie die Add-on-Leiste, was übrigens auch echt unterhaltsam ist, weil die sich auch gegenseitig manchmal bekriegen und dann kannst du gar nicht mehr aufmachen.
Hat er Java installiert? Also Java ist aus meiner Sicht das unseriöseste Programm aller Zeiten. Jeder, der mal Java installiert hat, weil Java will dir nämlich die Yahoo-Bar andrehen.
Ja, zum Beispiel.
Yahoo als Startseite einrichten, Yahoo-Bar installieren. Also Yahoo-Bar klingt irgendwie auch super.
Ja, Yahoo-Bar.
Ja, solange es sie noch gibt. Aber also Adblocker ist auf jeden Fall ein Thema, was sehr erheiternd ist. Bei meinem Vater sah es mal eine Zeit lang ähnlich aus. Inzwischen ist er auf Mac OS und da habe ich ihn dazu gezwungen, nicht mehr so viele Add-ons anzuschließen. Also ich habe eigentlich nur das OnePassword und
das ist bei mir ähnlich.
LastPass. Eins, was ich jetzt nicht weiß. Eins, das wilde Dinge.
Vielleicht, tut. Vielleicht ist es ja ProxTube.
Nein, es ist nicht Proxy.
Aber genau,
da wollen wir hin, nämlich.
Wir haben schon wieder einen Umweg gewählt, über uns über das zu sprechen, worüber wir eigentlich sprechen wollen. Diese Browser-Add-ons sind an sich in Teilen recht nützlich, in Teilen sind sie völlig unnütz, aber das ist erstmal irrelevant. Ein paar dieser Add-ons machen ja etwas in eurem Browser und können demnach auch nachvollziehen, was ihr in eurem Browser macht.
Mhm.
Also, surft ihr gerade auf Google, surft ihr gerade auf YouPorn, surft ihr gerade, weiß ich nicht, danach auf Amazon. Das ist ja irrelevant.
Mhm.
Was diese Add-ons zum Teil, nicht alle, aber zum Teil auch machen, ist, diese Daten zu veräußern, weil das ist natürlich hochinteressant für die Werbeindustrie auch wieder, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Aber auch, ja, insgesamt, um Profile von Menschen anzulegen.
Ja.
Und was ganz besonders krass ist, ist, dass man in manchen Fällen dass man von den Links, die jemand ansurft, auf eine bestimmte Einzelperson schließen kann. Das ist einem Journalisten von der Süddeutschen passiert, die über den Twitter-Link, den er regelmäßig angesurft hat, also auf sein eigenes Profil, seinen Namen rausgefunden haben.
Mhm.
Und irgendwo da draußen sitzt einer, der möglicherweise jetzt hundertprozentig nachvollziehen kann, welche Webseiten ich im Jahr 2015 aufgerufen habe.
Außer Google natürlich, die das ja eh wissen.
Ja, aber außer Google. Nein, also eine Einzelperson, also mein Nachbar im Zweifelsfall. Ja. Und das kann euch auch passieren. Deswegen sollte man bei diesen Add-on-Geschichten sehr stark aufpassen.
Genau. Also das ist gut. Es gibt wirklich sinnvolle Add-ons. Ich hatte mal eins, das Ich hatte es gerade, jetzt habe ich es wieder vergessen. Also auf jeden Fall, ich hab OnePassword als Passwortmanager, als Add-on. Dann habe ich in meinem Chrome-Installation habe ich auch noch Adblock Plus, um es mal auszuprobieren. In meinem normalen Browser nicht, Safari. Und ich hatte ein Plugin, das hat irgendwas gemacht mit Amazon-Links. Ich weiß es nicht mehr. Das hat, glaube ich, wenn man in Foren oder sowas einen Amazon-Link gefunden hat, hat man quasi die Produktvorschau gesehen oder sowas.
Stimmt, das hast du mir sogar mal gezeigt, glaube ich.
Ich glaube, das habe ich dir gezeigt und ich glaube, da haben wir auch schon mal irgendwann in einer der ersten Folgen drüber geredet, dass der Entwickler von diesem Plugin dann irgendwann mal angefangen hat, die Links auf den Seiten durch seine Affiliate-Links auszutauschen.
Richtig.
Und gut, kriegt man ja normalerweise nicht mit.
Ja.
Nur in einem Forum war es wohl so, dass da sehr viele mit diesem Plugin, das war irgend so ein Toolset für ich glaube, das war sowas wie Firebug, also so eine
Sammlung.
Genau, so eine Sammlung an Tools. Mhm. Und das hatten wohl auf seinem Forum hatten es wohl sehr viel installiert, weil es so ein Tech-Forum war.
Mhm.
Und dann hat er halt irgendwann mal festgestellt, dass ziemlich genau mit dem Update von diesem Plugin seine Affiliate-Einnahmen plötzlich um 30-40% runtergebrochen sind.
Mhm.
Und dann hat er sich das mal halt gedebuggt und geschaut, woran es liegen kann und hat dann eben festgestellt, dass wenn er mit dem Plugin auf sein Forum geht, dass dann seine Affiliate-Links durch die von dem Plugin-Hersteller ausgetauscht werden.
Das ist natürlich schon heftig.
Das ist halt ein Eingriff in den Browser und das muss man sich auch klar machen, dass jedes Plugin im Prinzip alles sieht, was der Browser sieht. Unter anderem auch Eingabe von Passwörtern.
Mhm.
Also es ist nicht so, nur wenn da oben HTTPS steht, dann sieht es zwar jemand, der zwischen eurem Browser und dem Server sieht, abhören will, dieses Passwort nicht mehr, aber natürlich jemand, der direkt Zugriff auf die Tastatur hat oder auf den Browser, eben so ein Plugin, sieht dann trotzdem eure Passwörter.
Da kommt interessanterweise, ich habe zuletzt erst wieder ein neues Plugin installiert, da kommt auch ein Hinweis, der steht da relativ groß auch bei Google Chrome drauf. Mhm. Was macht man mit Hinweisen in 90%?
Ja, passt schon. Ich weiß ja, was
das steht dezidiert drin. Dieses Programm hat dann Zugriff auf eure.
Genau.
So, und diese Daten stehen zum Verkauf.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt Bock hätte und sehr, sehr viel Zeit, was ich jetzt momentan nicht so habe, da mich einzuarbeiten in diese Teile, könntest Menschen damit erpressen.
Ja,
völlig klar. Problemlos.
Klar.
Und ich bin mir sicher, dass das auch passiert.
Ja.
Jetzt mal ehrlich.
Ja, da hilft eigentlich meistens nur noch der private Modus vom Browser, weil der fragt zumindest Chrome nach, welche Plugins er laden soll.
Mhm.
Oder man kann bei dem Plugin einstellen, ob es das auch beim privaten Modus laden soll.
Ja, oder das Problem ist, das Plugin sagt ja nicht, hey, ich sammle deine Daten und verkaufe sie dann
genau.
Im Highspeed. Ja, ne?
Ja.
Es gibt ein paar Plugins, die, sagen wir, nicht davon profitieren würden. Das sind zum Beispiel LastPass oder OnePassword, weil wir
die haben halt auch ein anderes Geschäftsmodell.
Richtig, wir zahlen ja auch dafür.
Ja.
Auf der anderen Seite jetzt auch bei den großen Adblockern, also Adblock Plus und uBlock, die haben ja auch ein anderes Geschäftsmodell. Da kann man auch wieder was anderes, kann man auch wieder was verhalten, was man will davon. Also eher
Arschloch. Ja, also bei Adblock Plus ist ja das Geschäftsmodell, dass sie Leuten verkaufen, dass sie trotz Werbeblocker auf den Seiten angezeigt werden.
Richtig.
Und damit sich quasi als Schmarotzer an die Werbetreibenden hinwerfen und einfach umlagern. Also die Einnahmen gehen dann nicht mehr dem Portal, das ihr anschaut, zugute, sondern einfach Adblock Plus dann in dem Fall. Und das ist halt echt ein Geschäftsmodell, wo ich sage, das ist einfach mies.
Auch das, auf der anderen Seite, auch das wäre ein Riesenskandal, wenn die mit ihren Millionen Installationen diese Daten verkaufen würden. Aber eben eher kleinere Add-ons wie ProxTube, die früher gab es ja noch GEMA.
Ja. Wollen wir darüber sprechen? Ich möchte bitte, dass das der war, Mensch...
Das war das Thema, zu dem ich gesagt habe, nee, lass mal kommen, ich bin da nicht so bewandert. Also ganz kurz, um den Gedanken noch fertig zu führen, der hat GEMA, also das muss ein VPN gewesen sein, der bei YouTube-Links, die in Deutschland durch die GEMA gesperrt worden sind, durchgeleitet hat auf ein Proxy und dementsprechend ihr die Musik anhören konntet.
Genau.
Da gibt es mehrere, die sowas machen, aber das war ein relativ verbreitetes und das macht halt jetzt einfach böse Sachen mit eurer Browser-History.
Richtig.
Und das ist kein Witz, also kein Spaß. Witz ist es schon, aber kein Spaß. Aber insofern passt da auf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es, ob da so ein Firewall-Programmchen reicht. Ich habe ja oben meinen Little Snitch. Der macht ja, der überprüft ja den kompletten Datentransfer meines Rechners immer mit ausgehenden Programm und Ziel. Und da kann ich zum Beispiel einstellen, keine Ahnung, mein Mail-Programm soll bitte nur auf meine zwei Mail-Server zugreifen und nicht irgendwelche wilden Dinge mit irgendwelchen anderen Mail-Server machen. Und müssen wir mal schauen, ob Plugins da als eigene Instanzen auftauchen oder ob das dann Safari ist, der bei mir, ja, der theoretisch alles darf. Naja. Aber wenn wir gerade bei der GEMA sind, ich habe ja mal gepostet oder ich habe geretweetet, der Typ, der den Deal zwischen der GEMA und YouTube ausgehandelt hat, soll sich jetzt bitte um den Nahen Osten kümmern. ich glaube, jeder ist auch bei YouTube schon tausendmal. Also ich bin mir gefühlt bei jedem zweiten Link, den ich auf YouTube ansurf, oder bei jedem zweiten Musikstück zumindest, kam drunter, der Inhalt ist in ihrem Land nicht erreichbar, weil die GEMA die Freigabe der Veröffentlichung nicht erlaubt hat.
Was besonders ärgerlich war bei Rick Astley, wer gerickrollt wurde in Deutschland, kam nicht mal auf Never Gonna Give You
genau.
Never Gonna, sondern auf die GEMA-Seite.
Ja. Also Grund war, die GEMA als Rechteinhaber oder als Rechtevermarkter, Verwerter in Deutschland und leider als einziger Rechteverwerter in Deutschland momentan, hat mit YouTube, war sich mit YouTube lange Zeit nicht einig, was YouTube an die GEMA zahlt für ausgespielte Musik. Da waren, jetzt müsste ich lügen, 0,37 Cent im Gespräch pro View. Also View wird bei YouTube ja, ich glaube, mindestens 15 Sekunden und mindestens 20% des Videos, irgendwie sowas.
Genau, da gibt's so eine Formel. Also es gibt auf jeden Fall Prozentsatz und Zeit.
Genau.
Ja.
Muss angeschaut werden, dann gilt es als View. Und die GEMA wollte eben 0,37 Cent, war glaube ich, oder 0,037 Cent, ich kann jetzt auch irgendwie daneben liegen um einen Faktor 10. Auf jeden Fall ein Betrag, wo jetzt wahrscheinlich YouTube nicht unbedingt wehtut. Mhm. Oder nicht in den Ruin stürzt, aber vielleicht wehtut. Hm. Und YouTube hat dann immer argumentiert, ja, aber in anderen Ländern sind die Sätze viel niedriger und hat irgendwie so 0,1 Cent, also ein Drittel oder ein Viertel angeboten. Hm. Und da war auch, ich glaube, jahrelang Funkstille. Mhm. Also die haben einfach nicht mehr miteinander gesprochen. Und seit letzter Woche kam dann plötzlich, oh ja, YouTube und GEMA übrigens haben sich geeinigt, sind jetzt voll die Buddies. Und
du hast vorher nichts davon gehört.
Es war wirklich
das
so.
Das war echt krass.
Ich habe erst gedacht, das ist Postillon oder irgendwie wieder so eine Satire oder irgendwie die Flacherdler haben wieder irgendwas ausgegraben. Auf jeden Fall, es war einfach so zack da und auf einmal kann man jetzt YouTube-Videos hochladen. Und das Geile ist, ihr als Privatperson betrifft es natürlich auch. Also wenn ihr jetzt euer cooles Urlaubsvideo macht oder euer cooles Skateboard oder Sport oder keine Ahnung, was auch immer Video oder Kochvideo oder was ihr auch immer macht und das nicht vermarkten lässt, also wenn das vermarkten lässt, zahlt einfach YouTube dafür. Ja. Und wenn es nicht vermarkten lässt, zahlt niemand was dafür und es wird trotzdem gezeigt. Also es wird nicht mehr geblockt. Okay. Das Problem hatten wir ja auch lange Zeit. Wir hatten eine Pauschale mit der GEMA für Videos, die wir auf All-In einbinden. Also wir zahlen an die GEMA für die Hintergrundmusik, die wir da verwenden.
Yes.
Die kaufen wir halt im iTunes Store oder keine Ahnung wo oder laden sie von der CD runter und so weiter. Und um das dann auf All-In darstellen zu können, haben wir mit der GEMA eine Pauschalabrechnung. Ja. Das war jetzt, ich weiß nicht, ob ich das hier öffentlich sagen darf, das waren jetzt nicht viel, ich glaube, das waren so um die 200 Euro im Jahr, das es gekostet hat.
Okay.
Das ist so klickbasiert, da gibt es so Portalgrößen oder so Seitengrößen, Gruppen, die man angibt und dann war das gut. Trotzdem hat uns natürlich YouTube aufgrund dieser Content-ID-Treffer, also die haben ja eine Liste von Songs und Rechteinhabern, die so über so einen Hash quasi dann erkannt werden, regelmäßig YouTube-Videos gesperrt, die dann nicht mehr angezeigt werden konnten. Wir sind dann halt zu Vimeo gegangen, weil Vimeo viel cooler ist und auch viel gutes Karma hat und alles gut ist.
Und hübsch ausschaut.
Und
der Name ist viel besser auszusprechen.
Genau. Und jetzt wird es aber wieder möglich sein, einfach nur YouTube zu verwenden. Hm. Und Ja, um da auch noch ein bisschen persönliche Note reinzugehen. Ich habe ja grundsätzlich nichts gegen die GEMA. Ich halte das grundsätzlich die Idee eines Rechteverwerters, der auch aggressiv ist und für seine Mitglieder kämpft, in Anführungszeichen, halte ich durchaus, bin ich durchaus ein Freund davon, weil ich bin durchaus der Meinung, dass Musiker von ihrer Arbeit leben können sollten.
Das ist korrekt.
Was ich total scheiße finde, ist, wie es momentan abläuft, nämlich, dass in der GEMA ja grundsätzlich jeder drin ist, ob er will, oder beziehungsweise es gilt ja die GEMA-Vermutung. Also, wenn du, egal was du machst, ob du jetzt ein Konzert mit deiner Kirchenmusikgruppe gibst im Schulhof oder im keine Ahnung, in der Sakristei, sobald es öffentlich ist, zahlst du dafür GEMA. Oder musst du es erstmal bei der GEMA anmelden. Ja. Egal, ob du Musik spielst, die von einem Komponisten ist, der in der GEMA ist oder nicht. Weil die GEMA davon ausgeht, bei uns sind ja eh alle. Wir haben das mal beim Songwettbewerb gehabt, den wir von der Zeitung veranstaltet haben. Da haben Jugend.
War das der Szene?
Das war das Szene.
Da war ich schon da.
Da warst du schon da. Da haben wir Jugendbands, junge Bands, die definitiv noch nie was mit der GEMA zu tun hatten, weil das waren Schülerbands, das waren Kombos, die halt aus Spaß Musik gemacht haben und vor allem eigengeschriebene Texte und eigengeschriebene Lieder gespielt haben. Wir mussten den trotzdem bei der GEMA anmelden und das war ich glaube, 2 Wochen haben wir gebraucht, um die GEMA davon zu überzeugen, dass das alles Songs sind, die nicht in der GEMA sind, und wir mussten von jeder Band eine Bestätigung einholen, eine Tracklist einreichen, die dann geprüft wurde von der GEMA, ob irgendwas ähnlich aussieht, klingt oder sich anfühlt wie ein GEMA-Lied. Also das war echt ein Drama und sowas muss halt echt nicht sein. Und ich glaube, an der Stelle würde ich jetzt dann langsam auch abbrechen, aber noch eins noch. Redet mal mit jemand, der Events veranstaltet.
Redet nicht mit den Leuten, die sind komisch.
Aber redet mit einem über GEMA. Wenn er euch nach dem GE in GEMA noch nicht eine zentriert hat, dann habt ihr einen sehr ruhigen Vertreter dieser Gattung gefunden, weil die haben nämlich, glaube ich, in jetzt so neue so neue Bewertungsgrundlagen von Veranstaltungen nach Ticket Preis und Größe des Raumes und Farbe der Beleuchtung und keine Ahnung. Also es sind so 4, 5 Faktoren,
Größe der die da zusammenkommen. Musik.
Genau. Die dann sich summieren zu einem, also ich habe jetzt von 2 Veranstaltungen mitbekommen, relativ große Veranstaltungen in der Region, die teilweise bis zum 15-fachen der letzten Veranstaltungen tendieren. Und es gibt jetzt so eine Übergangsphase, wo noch so leichte Abschlagszahlungen drin sind. Aber ich habe jetzt von beiden gehört, also wenn das wirklich so kommt und die in 3 Jahren oder in 2 Jahren das 15-fache zahlen, dann rechnet sich die Veranstaltung nicht mehr. Und das dann halt eigentlich, dann ist es komplett gegen das, was die GEMA eigentlich machen soll, nämlich Musikern zu Geld verhelfen oder Musiker Verwertungsrechte wahrzunehmen. Und
man wird als Monopolist halt manchmal auch, schießt man etwas übers Ziel hinaus, weil warum denn nicht? Man hat es ja und kann es ja.
Genau. Deswegen gab es ja irgendwann mal diese C3S, die Creative Irgendwas Society. Also es gab so eine Alternativveranstaltung zur GEMA, so eine Crowdfunded-Geschichte. Wenn die kommt jetzt so langsam, glaube ich, in die Gänge. Die wollten eigentlich schon, glaube ich, Ende 2015 so wirklich am Start sein, haben sich aber jetzt erst gegründet und dann gab es rechtliche Probleme, weil das eine europäische Geschichte ist. Aber wenn die jetzt kommt, dann ist die GEMA-Vermutung weg. Und das wird schon mal helfen. Unser Podcast fällt nicht unter die GEMA, weil wir die Musik selbst gemacht haben und sie kürzer als 10 Sekunden ist.
Aber wir könnten was singen, was länger als 10. Aber dann verlieren wir auch die letzten Abonnenten. Genau. Vermutlich.
Auf jeden Fall, so viel zum Themen dieser Woche. Nächste Woche redet Stefan über VR-Brillen.
Und Mixed Reality oder Augmented Reality. Wir waren uns jetzt noch nicht, wir waren uns jetzt nicht hundertprozentig einig, ob das nicht eigentlich das Gleiche ist. Aber das werde ich noch rausfinden bis dahin. Genau. VR-Brillen sind witzig, aber schwer und das macht Aua im Nacken nach einer Zeit.
Jupp, kann ich bestätigen.
Alles dann.
In diesem Sinne, eine schöne Woche.
Ein schönes Wochenende.
Ja, genau.
Und macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Tschö.